Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung.
To infinity and beyond!
Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die schöne Wirtschaftswelt von morgen. Das heißt Krypto, Blockchain, DeFi, Web 3.0, Metaverse und alles, ja, alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Ich darf hier jede Woche mit wechselnden Gästen sprechen, einem Kernteam, das dauernd durchrotiert. Heute bei uns zu Gast sind Daniel Höpfner und Kerstin Kee-Eismann. Und wir haben natürlich gesprochen über das Event der Woche, nämlich über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Natürlich aus Sicht der Krypto-Szene vor allem. Aber wir haben auch viele andere Themen besprochen. Ich glaube, man kann sagen, es war ein tolles Gespräch. Sehr vielschichtig, sehr bunt, viele Facetten und vor allem sehr viel Hoffnung und Licht am Horizont. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben einen neuen Newsletter gelauncht und zwar zum Thema Krypto, zum Thema Blockchain und alles, was zu diesem Podcast hier passen könnte. Den findet ihr auf unserer Webseite www.startup-insider.com unter dem Bereich Newsletter. Einfach mal abonnieren, kommt einmal in der Woche raus und covert so die wichtigsten Themen der Woche. Ein bisschen parallel zu diesem Podcast, aber auch natürlich viele andere Dinge. Von daher, ich glaube, es lohnt sich unbedingt mal reinzulesen. Kann man jederzeit wieder deabonnieren, kostet auch nichts. Von daher ist, glaube ich, ein sicheres Experiment. Und wer unseren täglichen Newsletter kennt, der oder die weiß, wir mögen Newsletter und wir geben uns da größte Mühe. Die Logik ist ja immer quasi, euch die Arbeit abzunehmen, das Web abzusuchen nach den wichtigsten News der Woche. Deswegen einfach vorbeischauen bei uns auf der Webseite. Und das war's in eigener Sache. Jetzt geht's, wie gesagt, los mit der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond. Und hier kommen Kerstin Kee-Eismann und Daniel Höpfner.
Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
Ja, dann sage ich mal Hallo ihr beiden.
Hallo Jan, grüß dich.
Hi Kee. Grüße dich.
Hi Daniel. Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Es ist ja unglaublich viel passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Da haben wir jetzt wirklich quasi, fast kann man sagen, zum Glück haben wir nicht gesprochen, denn es war, glaube ich, so ein bisschen Schockstarre und weiß ich, der Puls irgendwie auf Hochtouren. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze nochmal zu euch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, oder?
Ja, gerne. Dann mache ich doch mal den Anfang. Ich bin Kee, Kerstin Eismann. Ich habe mit Krypto schon seit vielen Jahren zu tun. Ich glaube jetzt schon 10 Jahre. Über verschiedenste berufliche Positionen vom Energiesektor über Fintech und Venture Capital. Und aktuell unterstütze ich HV Capital bei allen Bereichen rund um Web3, also Equity Investments, Token Investments, ja. Genau, ich freue mich, heute mal wieder mit der coolen Truppe zusammen zu sein und über Krypto zu philosophieren.
Genau, mein Name ist Daniel Höpfner. Ich bin Unternehmer, habe 2015 mit einem Freund zusammen einen eigenen Fonds gegründet, B10, hatten da dann angefangen, die ersten Krypto-Investments zu machen und ist eigentlich, also ich bin diesem Bereich treu geblieben, wobei ja ehrlich, es einfach nur für graue Haare sorgt. Ne? Also der schlaflose Nächte, graue Haare und viel Espresso-Konsum. Aber gut, was soll es.
Ja, graue Haare und Espresso-Konsum wahrscheinlich jetzt gerade in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr als sonst. Ne? Vielleicht nochmal aus eurer Sicht, was da so passiert ist mit der Silicon Valley Bank, aber vor allem vielleicht auch, wir sind ja hier in unserem, ich sag mal, du sagst immer so schön, die Wirtschaftswelt von morgen, Daniel, ne? Also der quasi Podcast rund um Krypto, Blockchain, DeFi und so weiter. Wie diese Branche vielleicht betroffen ist von dem ganzen Silicon Valley Bank Burst oder Bust, da muss man sagen, ne?
Ja. Tu, was ist passiert? Ich glaube, also das ist genau dazwischen geplumpst, ne? Also letzten Freitag hat man schon so ein bisschen sozusagen Rauch am Himmel gesehen, aber richtig geknallt hat halt am Wochenende, ne? Und die letztendlich, glaube ich, die meisten unserer Hörer werden es das mitbekommen haben. Also die Silicon Valley Bank hatte ein Bankrun. Ja, ein Bankrun bedeutet, dass sozusagen die Leute ihr Geld abziehen. Und das kam daher, dass die Silicon Valley Bank eigentlich, und das ist jetzt das Faszinierende, unwahrscheinlich erfolgreich war mit ihrem Geschäftsmodell und aufgrund sozusagen des Boom-Cycles im Venture Capital in den letzten 24 Monaten ihr bei der Silicon Valley Bank angelegtes Geld Geld, also sagen die Einlagen, quasi verdreifacht haben auf irgendwie Richtung 180, 200 Milliarden. Und das ist erstmal gut, weil es ist das Ziel einer Bank. So, und was passierte dann eben, dass auf einmal sind ja die Zinsen gestiegen die letzten zwei Jahre. Ne? Also das heißt, man konnte jetzt vom Startgeld anlegen und hat eben dafür sozusagen lukrative Zinsen bekommen. Und die Silicon Valley Bank hatte vorher die 200 Milliarden, die sie halt von Startups oder Funds bekommen hat, um die, dass man die dort so also wie auf dem Konto zu liegen hat und irgendwie wie Tagesgeld, damit man mal ein bisschen irgendwie Zinsen dafür bekommt, hat die eigentlich auch was Gutes gemacht. Die hat gesagt, pass auf, wir legen es mal beim Start an. Wir kaufen uns mal Staatsanleihen, sogenannte T-Bills in Amerika und wir sind ja sozusagen eine clevere Bank, wir legen die mal jetzt für 10 Jahre an und kriegen dafür, ich sag mal, rund 1,5% Zinsen.
Die sichere Nummer, ne?
Die sichere Nummer. Genau. So, das ist ja auch alles erstmal ganz gut. So, dann passiert ja nur eine Sache, wie wir alle mitbekommen haben, sind halt zwei Sachen passiert. Erstens, die Zinsen sind gestiegen und die gestiegenen Zinsen der letzten 12 Monate führte dazu, dass natürlich der ganze Venture-Capital-Bereich sich so ein bisschen abgekühlt hat. Das heißt, diese Startups brauchten auch einfach immer wieder mal wirklich Geld vom Konto und nicht nur neues Geld von der nächsten Finanzierungsrunde. Das führte natürlich dazu, dass irgendwann das Geld, was sozusagen direkt in Griffreichweite war, in der Verfügbarkeit war, immer weniger wurde, weil die Bank hatte es ja langfristig angelegt. Und das führte dazu, dass die Bank vor ungefähr 10 Tagen, also jetzt also Mitte letzter Woche war das gewesen, angefangen hat, also sozusagen kurzfristige Anleihen zu verkaufen. Ja, nun muss man ja eine Sache verstehen, dass Anleihen ist ja sozusagen wie einfach wie ein Darlehen sozusagen, ne, an irgendwie an irgendwelche Industriekunden. Sind natürlich, wenn ich irgendwie eine Anleihe habe, die 1,5% Zinsen bringt, ist es halt total uninteressant, wenn der amerikanische Staat gerade 4% Zinsen dir zahlt. Weil es gibt halt keinen besseren Schuldner als den amerikanischen Staat, ja, größte Volkswirtschaft der Welt, größte Atommacht der Welt, größtes Militär der Welt. Also die werden erstmal dafür sorgen, dass ihr Geld zurückzahlen können. Dann was mal so mit einem Lächeln. Ne? So, also das heißt, alle Welt hat gesagt, du, bevor ich jetzt hier irgendwie bei der Silicon Valley Bank irgendwie einen Loan habe oder irgendwelche Bonds habe, kann ich auch zum Staat gehen, was ich auch verstehen kann. Also haben die jetzt halt angefangen, das Geld abzuziehen und die Bonds, die halt eben die Silicon Valley Bank hatte, waren natürlich nicht mehr so viel wert, weil die hatten ja eben eine Laufzeit von 3, 4, 5 Jahren noch oder teilweise ja bis zu 10 Jahren, aber nur mit 1,5%. Also sagst du natürlich, du, will ich nicht. Ja, ich will lieber vom Staat haben. Die habe ich 4% Zins. Also sind die Bonds runtergegangen. Long story short, die Silicon Valley Bank wollte halt ein bisschen Geld ausschütten an größere größere Einleger, die ja das Geld zurückhaben wollten. Und sie haben ihre Anleihen halt mit Verlust verkauft. Das ist jetzt auch noch kein Beinbruch bei 200 Milliarden Bilanzsumme, ne, die die Silicon Valley Bank hatte. Und da haben sie gesagt, pass auf, wir nehmen uns mal, wir haben 1,6, 1,7 Milliarden Verlust gemacht. Wir gehen jetzt mal zum Kapitalmarkt, machen mal eine kleine Kapitalerhöhung über 2 Milliarden. Dann haben wir genug Cash, können es also auszahlen. Alles ist super und weiter geht's. Das passiert da über eine Sache, da natürlich die ganzen Venture Capital Fund Leute auch alle immer gut miteinander connected sind und da auch immer wieder Quatsch miteinander, was ja auch völlig in Ordnung ist, kam raus, dass eben der Bondverkauf negativ war. Und danach kam raus, dass die Silicon Valley Bank gerade 1,5 Milliarden, bis 2 Milliarden auf dem Kapitalmarkt aufnehmen musste. Und General Atlantic, ein großer PE, hat auch schon gesagt, die schippen 500 Millionen mit rein. Das geht alles klar. Und das führte zu Nervosität. Und das war Mittwoch letzter Woche. Und dann konnte man wirklich zugucken, wie die allerersten Fonds, die sehr nah an der Silicon Valley Bank waren, die großen Venture-Fonds, die müssen ja auch irgendwo ihr Geld erstmal hinlegen, angefangen haben, das Geld abzuziehen. Und dann hat es eine kleine Kaskade genommen. Da gab es halt die nächste Generation an Fonds. Dann haben die ersten großen Startups angefangen, ihr Geld abzuziehen. Jetzt sind wir so langsam Freitagmittag. Letzte Woche. Dann ging es halt wirklich über WhatsApp und Twitter nach dem Motto, wir ziehen unser Geld ab. So, und jetzt ist natürlich eine Sache, keine Bank der Welt, also wirklich keine Bank der Welt, die es da draußen gibt und sei es doch so konservativ wie die Deutsche Sparkasse, schafft es, wenn irgendwie 20-30% der Leute sagen, sie hätten gern ihr Geld. So, und das ist halt passiert. Und eben das war eben sozusagen der Knall, der dann geschehen ist, wo nämlich zu viele Leute ihr Geld wollten, zu wenig sozusagen direkt in der Verfügbarkeit war. Und dann hieß es erstmal, okay, stopp, wir machen jetzt gar keine Auszahlung mehr. Wir beruhigen jetzt mal alle ganz kurz. Und die Amerikaner haben so eine Einlagensicherung bis 250.000 Dollar. Und die greift auf jeden Fall. Da waren erstmal die ganzen Kleinanleger beruhigt. Das Problem war, dass natürlich die Silicon Valley Bank gar keine Kleinanleger hat, sondern die hat halt irgendwie große Startups und Venture Funds als Kunden. Und die haben natürlich gesagt, ob ich jetzt 250.000 bekomme von meinen 20 Millionen, die hier liegen, oder bis zu 2,3 Milliarden, wie Andreessen Horowitz da zu liegen hat, ist halt eigentlich egal. Tut mir leid, dass man das so sagt. Ne? Und das war halt die Nervosität. So, dann wurde halt der Handel ausgesetzt, alle Auszahlungen ausgesetzt und in der Nacht relativ schnell hat sie dann die Einlagen Sicherungsgesellschaft der Amerikaner, die FDIC, gesagt, alles klar, wir stoppen das mal. Uns haben aber einen klugen Schachzug gemacht und aus Lehman gelernt und haben gesagt, pass auf, wir haben ja hier extra diesen großen Fonds, der covert auch die Größen darüber, weil natürlich die ganzen Startups Angst hatten, dass die halt am Montag, Dienstag keine Gehälter zahlen können, weil ja in Amerika immer noch so ist, dass ein großer Teil von diesen Firmen, für Deutschland völlig ungewöhnlich, 14-tägig Gehälter zahlt. So, das heißt sozusagen, die hatten halt einen 14-tägigen Gehaltslauf und der war halt dann wieder dran am 14., was es letzte Woche war. Und das führte halt zu dieser Nervosität. Das führte dazu, dass die Bank eben ausgesetzt wurde, jegliche Auszahlung, dass der amerikanische Staat bzw. diese FDIC gesagt hat, wir übernehmen das erstmal. Und jetzt gerade sind sie am Suchen nach einem Käufer und vielleicht noch Einsatz. Und da gab es einen gewissen Spillover-Effekt nach UK. Da gibt es eine Tochtergesellschaft von der Silicon Valley Bank. Und die hatten das gleiche Thema, ne? Also die hatten sozusagen ebenfalls zu viele Abzüge von Geldern und danach war das Geschrei eben groß. Die haben es gleich richtig gelöst. Da muss ich erst sagen, Hut ab von den Briten. Die haben eben dafür gesorgt, sage ich jetzt mal, auch ich glaube mit einer gewissen politischen Unterstützung, dass hier HSBC die Silicon Valley Bank UK für einen Pfund irgendwie kauft. Ich glaube, da wird mancher vielleicht sagen, ja, warum machen die das? Muss man sagen, also erstmal sind diese Einlagen und diese Loans, die die haben, also die Darlehen und diese Staatsanleihen, die sind ja alle erstmal super. Die werden ja auch gezahlt, ja? Nur nicht jetzt. Also das klingt vielleicht blöd, aber da muss man halt jetzt mal 2-3 Jahre oder 5 Jahre halt mal durchhalten. Und eine HSBC, die halt, glaube ich, irgendwie 10- oder 20-fache Bilanzsumme hat, naja, das wird die schon schaffen. Ne? Und eben, ich glaube, da es gibt so ein paar schöne Gerüchte, dass hier der britische Premierminister, dieser Rishi Sunak, der ja scheinbar auch sehr digital affin ist, da auch sich persönlich für verwendet hat.
Na, und auch aus der Finanzwelt kommt, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Und, genau, richtig. Ja, und aus der Finanzwelt kommt, das Prinzip kennt und der muss sich da wohl sehr stark eingesetzt haben. Ne? Und natürlich wurden Sachen, also ich habe versucht mal so neutral wie möglich zu erklären, also wurden Sachen auch falsch gemacht. Ne? Also ich kann halt nicht das Geld kurzfristig nehmen und langfristig anlegen. Da muss ich mir schon mal Gedanken machen, was ist denn, wenn jetzt jemand trotzdem mal zwischendurch Geld haben will. Ne? Und eben, dass der ganze Venture-Markt halt eingetrocknet ist, das hätten die Leute bei der Silicon Valley Bank, also die letzten 6 Monate auch mal raffen können. Irgendwie, dass sie sich halt ihre Bonus ausgezahlt haben, irgendwie in den Stunden davor. Also da habe ich mich echt gefragt, was für eine, naja, gesagt, da muss man schon irgendwie einen Knall nicht gehört haben. Ne? Also meine, du sagst, das fällt doch eh auf. Also meine, kann ich machen, kann ich aber auch lassen, ja. Also.
Okay, wie ist denn dein Blick da drauf?
Ja, also das ganze Thema rund um Silicon Valley Bank hat ja Daniel perfekt erklärt. So tief war ich auch ehrlich gesagt nicht drin. Ich habe mich eher so gefragt, was bedeutet das jetzt auch für den Kryptomarkt, weil neben der Silicon Valley Bank, die eine der wichtigsten Kryptobanken gewesen ist, ist ja auch die Silvergate und die Signature Bank gefallen. Mhm. Also alle drei Banken mit einem S, also Vorsicht um den Buchstaben S, haben ihren quasi
Sparkasse,
genau.
Jetzt mega kommt hier witzig. Der nächste Bankrun gleich.
Ja, genau, der Sparkassentoken. Ja. Die haben ihren Betrieb eingestellt und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, gerade für amerikanische Kryptounternehmen, welche Bank bietet ihnen aktuell noch eine Brücke zur traditionellen Finanzwelt eigentlich an, weil das hatten wir auch in der letzten Folge kurz nochmal besprochen, dass ja gerade Silvergate und Signature Bank, die hatten zwei wesentliche Aufgaben erfüllt, und zwar, dass du über deren proprietäre Infrastruktur Zen und Signet konntest du Krypto quasi in Realtime, Fiat in Krypto in Realtime umwandeln, also setteln. Und durch diesen Wegfall, also durch die Tatsache, dass es diese Banken nicht mehr gibt, ist das jetzt weggefallen. Also dieses Instant Payment Netzwerk. Und das könnte also die Abwesenheit quasi von Liquidität im Markt könnte ja dazu führen, das ist eine These, dass du auch mehr Volatilität reinbekommst. So, das ist so ein bisschen vielleicht eine Angst, die ich jetzt sehe. Wo gehen die großen Player hin? Also die hatten ja Coinbase unter Vertrag, Kraken, den Stablecoin-Betreiber, Paxos und Circle. Aber wie in jeder Krise gibt es ja immer sozusagen auch einen Silberpfeil am Horizont, dass man jetzt darauf wetten könnte, dass Coinbase vielleicht ein möglicher Banking-Partner werden kann, strategisch betrachtet. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass Kraken, die alte etablierte US-Kryptobörse, auch schon bereits aktiv daran arbeitet, eine eigene Bank zu werden. Also da wird es wahrscheinlich eine große Konsolidierung geben und vielleicht gibt es auch andere Banken, die sagen, das ist wirklich auch eine Opportunität, sich hier als Kryptobank auch erneut zu positionieren.
Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit jemandem, der hat sich gefragt, also auch jemand aus dem DeFi-Bereich, der dann irgendwie gesagt hat, warum braucht man überhaupt noch Banken? Also dieses ganze Thema Einlagesicherung oder Einlagen generell, ist das nicht, also jetzt, ich meine, wir sind ja hier im Krypto-Podcast, ist das nicht eine Sache, die eigentlich so ein bisschen ein Modell von gestern ist?
Tja, also wenn ich mal vorspringe, Also man könnte natürlich sagen, das gibt ja so ein paar, auch die gleich geschrien haben, ne? Das wäre mit DeFi nicht passiert und dezentral und irgendwie, dass man jeden Dollar nur ausgibt, den man hat oder was auch immer, Bitcoin, den man hat, kann man nur ausgeben. Das erstmal ist das richtig, nur wir haben uns halt irgendwie mit der Abkehr vom Goldstandard halt in den 70ern irgendwann entschieden, in Bretton Woods diese Unterschrift zu setzen, weil die Amerikaner haben das gemacht, dass sie halt keine Golddeckung mehr haben. Und seitdem gab es sozusagen Giralgeld, also künstliches Geld, was geschöpft wurde. Ne? Und also das ist eine Diskussion, die ich die Woche des Öfteren geführt habe mit Freunden auch, wo ich auch keine richtig feste Meinung habe, aber ich glaube, wir kriegen die Genie nicht mehr in die Flasche rein. Ja? Also die ist einmal raus. Und jetzt zu sagen, das ganze Thema Geldschöpfung, Geldschöpfung heißt ja, ich habe auf dem Konto einer Bank liegen irgendwie 10 Millionen und ich will sozusagen Kredit rausgeben und bin in der Lage, aufgrund von den 10 Millionen Eigenkapital eben 50 Millionen oder 80 Millionen Kredit rauszugeben.
Ich glaube, 1 zu 10 ungefähr ist die Ratio, ne? Ganz grob.
Genau, es richtet sich mir danach, was für eine Risikoklasse der Kredit unterwegs ist. Ne? Also wenn du halt irgendwie Infrastruktur oder irgendwie also was ganz Sicheres machst, ist es halt irgendwie 1 zu 10. Wenn du halt riskantere Sachen hast, reduziert sich sozusagen dieses Verhältnis. Das ist dieser Geldmengenmultiplikator, der ja jetzt aufgrund eben der Lehman-Pleite 2007 eben auch irgendwie eigentlich aufgelöst wurde. Sondern da hat man das halt sozusagen, das sind ja diese berühmten Basel 2 Eigenkapital-Voraussetzungen von den Banken, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also man kann darüber diskutieren, braucht man denn das, dass wir eigentlich Geld schöpfen aus dem Nichts und rausgeben als Darlehen? So funktioniert die Wirtschaft. Das ist echt eine blöde Antwort, aber so ist es erstmal. Ja, also wirklich, ne, wir leben davon, dass man eben mit Darlehen rausgibt und eben wir haben halt gelernt, dass man natürlich, und das hat ja auch eine gewisse Logik, brauchen wir denn wirklich eine 1-zu-1 Deckung? Ich meine, man kann ja auch eben, wenn ich halt 5 Firmen habe, weiß ich, so Siemens, ThyssenKrupp und noch ein paar andere, wo du sagst, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie pleite gehen, ist halt jetzt wirklich, ist vielleicht vorhanden, aber nicht 100%. Naja, dann kann ich vielleicht sozusagen auch Kredite kreieren, ne? So ist ja diese Idee irgendwann mal entstanden. Und also braucht man das? Nee, es ist aber da, geht's weg? Nee, auch nie wieder. Also ich glaube,
das ist sehr sachlich, Daniel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte jetzt gedacht, ihr beiden seid eher so die Evangelisten, die mit dem, weiß ich, Protestschild vor der Silicon Valley Bank Deutschland stehen und sagen, weg mit den Banken, ja.
Du, ich glaube, wir brauchen sie halt, weißt du? Das ist jetzt irgendwie, das wäre, also glaube ich, vermessen zu sagen, das hat sich erledigt, die brauchen wir nicht. Ich glaube das einfach nicht. Also, was halt interessant ist in diesem Zusammenhang, ist halt eine Sache, die ja letztes Jahr passiert ist, weil ich erinnerte euch ja noch an das Terra Luna-Debakel, diesen synthetischen Stablecoin. Und ein synthetischer Stablecoin ist ja eigentlich genau das, wie die Banken heute funktionieren. Also sozusagen, der hat eine Unterdeckung. Ich mach's mal ganz einfach. So, nun kann man ja überlegen, gibt es vielleicht doch noch mal einen Anlauf? Also das hatte ich damals schon mal gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist tot jetzt, ja. Aber ist das tot für immer? Glaube ich nicht, weil das Bankenprinzip erstmal auch so funktioniert, also mit einer Unterdeckung. Und jetzt ist die Frage, gibt es halt doch noch mal irgendjemand, der also erstmal mit einer Riesendeckung ausgestattet ist, ja, also irgendwie trotzdem Eigenkapital hat von 10, 20 Milliarden US-Dollar, aber kann man einen synthetischen Stablecoin da außen kreieren? Das wäre halt mal interessant zu diskutieren irgendwann, ne? Was wir, ja. Okay, aber ich habe mal eine Frage in deine Richtung. Glaubst du denn, dass eben, also was ja viele Leute gerade diskutieren, ob sozusagen der Bitcoin der neue Stablecoin wird? Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass Bitcoin so gerade so totales Revival hat, weil die Leute sagen, lass uns doch da mal das Geld anlegen.
Ja, also der Kurs spricht genau die Sprache, dass aktuell einige Personen, genau, wie du sagst, Bitcoin so ein bisschen wiederentdeckt haben für sich. Der liegt gerade bei 26.000. Also er hat die magische Hürde von 25.000 irgendwann gestern wieder erneut durchbrochen. Was darauf beschließen lässt, dass es so ein gewisses Unvertrauen in den aktuellen Finanzmarkt, in den Kapitalmarkt gibt und man sagt, okay, vielleicht Bitcoin als Hedge zu der aktuellen Situation da rein zu investieren, das sehe ich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht so ganz, also du hast jetzt auch nochmal gesagt, hier der Wegfall des Goldstandards irgendwann in den 60ern. Ich frage mich natürlich auch, ich meine, die Welt hat ja davor auch ein paar Jahrhunderte funktioniert. Bevor wir dieses Ungeheuer quasi losgelassen haben, diese Geldschöpfung komplett aus dem Nichts. Deswegen bin mir da auch unsicher, aber ich frage mich auch, gut, unser Geldsystem ist jetzt so, wie wir es aktuell haben, noch nicht mal 100 Jahre alt, ob das wirklich das Nonplusultra ist oder ob man im Sinne der Innovation und Exploration von neuen Systemen auch unser Geldsystem erneut umdenken kann. Du hattest jetzt das Thema auch Stablecoins gesagt. Ist es denn Gesetz gegeben, dass Stablecoins immer gebackt sein müssen von dem Fiat-System, von Anleihen? Können Stablecoins nicht vielleicht anders gebackt sein, auch von Nature Asset-Backed Tokens, also dass du ganz andere Werte dahinter klemmst. Da gibt es auch in der Krypto-Community neue Gedanken. Kann man also Währung nicht dahingehend backen, dass Umweltprojekte dahinter stehen, also diese ganze Klimabewegung. Also da ist unglaublich vieles im Umbruch. Aber die finale Antwort habe ich dazu natürlich auch nicht. Aber ich freue mich, dass bisschen der Bitcoin auch wieder ein bisschen gerade weg ist von seinem Schmuddel-Image, sondern man wahrscheinlich jetzt mal wieder das White Paper liest, warum damals Bitcoin erfunden wurde.
Das ist auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das wird so manche rausgefummelt haben und sagen, jetzt haben wir wieder alles falsch gemacht. Und ich meine, ich neige eigentlich nicht zur Hysterie, aber ich glaube, es gab letzte Wochenende echt, dass die Chance im Negativen betrachtet, also das Risiko, dass es halt in 2,7 sich oder 2,8 wiederholt. Also das war, glaube ich, nicht ganz so sicher, wie wir uns hier alle fühlen. Und genau, ich glaube, das war auch, genau, haarscharf ist das richtige Wort. Ich glaube, das war echt knapp letzte Woche, dass es richtig knallt. Und es gab ein paar Leute, die halt eben gesagt haben, wir müssen jetzt hier mit einer richtig großen Keule rausholen. Also auch die Briten nochmal, ne? Die sind ja nicht gekommen und sagten, ey, wir schippen 5 Milliarden rein. Nee, die sind gekommen und haben halt einer der größten Banken der Welt dazu gebracht, dass die einfach kaufen. Nicht, dass er lag. Wo du sagst, okay, viel größer wird es halt nicht. Ja? Und das war schon, das Feature, das war, glaube ich, knapp. Und das, was du gerade gesagt hast mit dem Bitcoin, sehe ich auch so. Ich glaube, Bitcoin hat gerade echt ein Revival, weil natürlich die Leute jetzt nochmal explizit mehr gesehen haben. Naja, auf dem Konto ist das Geld halt auch nicht sicher. Ne?
Da kann man ja, halt auch schnell weg. Kann man auch sagen, ne? Also Börsenkurs von der Citibank ist ja auch auf null runter. Also kannst du ja, auch genau. Total Verlust haben. Ne?
Und das ist halt schon echt. Das ist schon krass, wie das sozusagen, wie schnell das gehen kann, ne, was da passiert ist. Ne?
Und das, was oder halt auch so ein bisschen das Thema Self-Custody, ne? Dass du sagst, okay, wenn sogar ein Bankrun bei etablierten, bei den größten Banken der Welt passieren kann, gut, die wurden jetzt doch gerettet, aber ne, dann ist es vielleicht doch sinnvoll. Früher hätte man das Geld unter das Kissen gepackt, gut, wäre aber auch nichts wert gewesen, dass man vielleicht jetzt so einen Bitcoin mal in seine MetaMask-Wallet packt, so einfach so als Überlebenskredo. man preppt sich damit für den Fall.
Ja. 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 Das ist schon Bitcoin-Prepper, ja. Aber das Krasse ist, krass, ist ja, die Idee mit diesem Nature-Backed ist schon ganz spannend. Ne? Also zu sagen, eben, man hat eben andere Assets mal dahinter, als sozusagen nur Fiat oder sowas. Ne? Also das, das war ist ein guter Impuls. Gucken, was dann passiert. Ne? Bei diesen,
ja, weg vom Goldstandard ja so, hin zum Baum.
Genau, man muss ja auch sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, als ich so ein bisschen jetzt im Zuge, wir jetzt mal ein bisschen zurück zu Krypto, mitbekommen habe, dass natürlich hier der Stablecoin, also USDC, also von Circle, ja auch ganz ordentlich in Mitleidenschaft gekommen ist. Also man nennt es ja PEC, das heißt, der ist ja irgendwie 1:1 sozusagen verbunden mit den US-Dollar. Und letztes Wochenende war er bei teilweise 80%, aber auch bei 90% eine Weile. Das heißt sozusagen, eigentlich hat man sozusagen für 90, also man hat einen Dollar Circle hingegeben und hat nur 0,9 US-Dollar echte Werte dahinter gehabt. Also es war schon ein ordentlicher Mismatch dazwischen. Ne? Und als ich dann nämlich dann mitbekommen habe, dass sozusagen Circle halt wirklich einfach nur diese 35 Milliarden auf 10 Banken verteilt hat und das war alles ein Businessmodell, das ist schon ganz schön dünn. Ja? Also wo ich sagte, Mann, ey, also die hatten ja 3,5 Milliarden zu liegen bei der Silicon Valley Bank und also die sind halt auch immer noch nicht da. Ich glaube, der Kurs hat sich deshalb wieder eingerenkt, weil sie gesagt haben, sie haben halt noch Reserven und große Investoren, die zur Not sozusagen diese Assets wieder auffüllen auf 100%. Aber das sind genau die beiden Punkte, die wir gerade gesagt haben. Ne? Also erstens ist dieses Businessmodell jetzt nicht besonders sophisticated, ja. Circle könnte ja auch, was du gerade gesagt hast, ne, in Natural Assets investieren. Und auf der anderen Seite muss ich halt sagen, also eine 1:1-Deckung, das ist halt aber auch so ein bisschen wie vor 100 Jahren, ne? Also.
Ja, und da merkst du aber auch, wie fragil das ganze System ist, dass wir nicht in einem luftleeren Raum leben mit Krypto, ne? Weil wenn USDC jetzt gecrashed wäre, dann wäre ja auch unsere ganze tolle DeFi-Welt explodiert, weil das quasi ja der Settlement-Coin ist, ne? Du parkst dein Geld in USDC, bis du es investierst.
Genau. Und deshalb glaube ich ja, dass Bitcoin jetzt echt, ich meine, ich bin ja kein Big Maxi und will jetzt auch gar nicht groß erzählen, aber ich habe da echt so ein Gefühl, dass so mancher, glaube ich, sagt, also ist jetzt, also wie du so schön gesagt hast, dieser Settlement Layer, also sozusagen die, nennen wir es mal Leitwährung ganz kurz, mal so auf Deutsch, ist es jetzt USDC oder ist es vielleicht dann doch Bitcoin?
Ne? Und da hast du halt kein Counterparty-Risk, also um es mal wirklich auf den Punkt. So, Bitcoin hat keinen Counterparty-Risk. Da hängt keiner dahinter, der das irgendwie kontrolliert. Nobody.
Ja. Genau. Ja. Aber jetzt trotzdem mal noch weiter. Ja. Das Krasse ist ja, wenn du es jetzt siehst, eben hier die Briten, ne? Also dass jetzt Binance den Bankpartner in UK verloren hat. Ne? Also die Bank, womit die halt irgendwie ein- und auszahlen können, hat jetzt irgendwie gesagt, sie macht es nicht mehr für Binance. Dann hast du ja bestimmt, das hast du vorhin schon gesagt, dass ja eben diese FDIC, also diese Einlagensicherungsfonds, der jetzt gesagt hat, er rettet oder gibt Geld nochmal zu diesen drei Banken mit S, ja. Also Silver, Silicon und Signature, sagt jetzt der Knallhart, ja, aber nur, also wir retten euch nur, wenn ihr ab sofort kein Krypto mehr macht.
Ne? Ja.
Also wo du auch sagst, okay, was passiert denn da jetzt gerade?
Was passiert da eigentlich? Ne? Das läuft doch auch unter diesem Begriff irgendwie Operation Chokepoint 2.0, ne?
Genau.
Man vermutet, dass das wirklich eine organisierte Aktivität ist, von den Banken Krypto runterfahren zu wollen. Also ähnlich wie das unter Obama passiert ist mit der Pokerindustrie, dass man auch da den Zugang zum Finanzwesen versperren wollte.
Mhm. Also ich bin da gespannt. Ich fand es schon sehr erschreckend, weil das war so ein Nebensatz, wo es dann hieß, ja, also wir retten euch und geben euch Geld. Ach, by the way, ihr dürft kein Krypto mehr machen. Wo du sagst so, das sind ja so reine Digitalbanken gewesen oder sind es halt teilweise immer noch. Ne? Und denen natürlich zu sagen, die ganzen modernen Sachen darfst du nicht, da bin ich mal gespannt.
Ja. Also.
Und trotzdem nochmal kurz das Thema Regulatorik. Ja, also wir sprechen ja hier immer darüber, sag mal, wie viel Regulatorik verträgt der Kryptomarkt. Aber jetzt hier hat man so das Gefühl, es kann gar nicht genug sein. Ne? Oder sehe ich das falsch?
ist halt die Frage, ob wir von Krypto eigentlich reden, ne? Also muss halt sein, der ganze Bankrun und die Probleme der letzten irgendwie 10 Tage, ja, auch da, also wird es bestimmt wieder lustige Filme dazu geben, by the way, war ja eigentlich nichts, hat ja eigentlich nichts mit Krypto zu tun gehabt, oder zumindest sehr, sehr wenig. Ja, es hatte sozusagen, also eine Krypto-Initiative hat die auch genutzt, die Bank, aber es ist ja eigentlich wieder so ein bisschen, das hatten wir ja auch bei FTX so ein paar Mal gesagt, also die Wurzeln des Übels war eigentlich das alte Bankprinzip. Also diese Zentrale.
Ja, es gibt schon, also in Richtung Regulierung immer neue oder immer neue News, die man zu dem Thema hört. Also was gab es jetzt? Darüber wollte ich heute auch kurz berichten, dass also im Zuge eines umfassenden Datengesetzes hat das EU-Parlament jetzt auch, surprise, surprise oder no surprise, auch eine neue Bestimmung für Smart Contracts in die Wege geleitet, die wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auch auf die gesamte Kryptoindustrie haben könnten. Denn da gibt es einen ganz spannenden Artikel innerhalb dieses neuen Gesetzes, der quasi vorschreibt, dass Smart Contracts veränderbar sein müssen. Also hier fiel der Begriff irgendwie Kill Switch. Also der Contract soll in der Lage sein, beendet zu werden, unterbrochen zu werden, wenn irgendeine Instanz entscheidet, dass das passieren soll. Und das untergräbt ja im Prinzip eigentlich die ganze Blockchain-Philosophie auf die, ne, auf die weltberühmte Unveränderlichkeit der Blockchain und auch auf das Problem, dass du plötzlich Fehlerpunkte einführst, wenn irgendeine Entität, wo überhaupt nicht sicher ist, wer das sein darf, der sagen kann, der Smart Contract muss jetzt gestoppt werden, wer die Verantwortung dafür haben soll, dass Smart Contract Logging unterbunden werden sollen. Und das betrifft dann auch wieder Entwickler von Smart Contracts, die gewährleisten müssen, also das Gesetz ist noch nicht komplett durch, die müssen gewährleisten können, dass Smart Contracts unter bestimmten Bedingungen gestoppt werden können. Das ist, da wird es mir schon schlecht.
Ne? Okay, dann breche ich jetzt aber mal eine Lanze in die andere Richtung. Wir haben es ja bei Banken, ist es ja auch so. Ne? Also wenn das Gericht kommt und sagt, pass auf, folgende Transaktionen werden gestoppt, folgende Immobilienfonds werden gestoppt, wenn die BaFin kommt und sagt, hier, der Fonds darf nicht weiter operaten, gibt es ja auch Möglichkeiten, die zu stoppen. Das hast du natürlich in der Blockchain-basierten Welt nicht. Und natürlich muss man auch überlegen, die agiert ja trotzdem nicht in einen rechtsfreien Raum. Wir müssen ja trotzdem in der Lage sein, irgendwann mal auch was zu stoppen, weißt du? Also in der Hinsicht, also ich bin hin und her gerissen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, wenn natürlich die EU sagt, das kann halt auch einen Vorteil haben, weil wenn das könnte nämlich auch bedeuten, dass es halt einfach mehr akzeptiert wird, weil eben zum Beispiel sie halt auch ein bisschen mehr rechtscompliant werden mit europäischem Recht. Dass du jetzt zum Beispiel auch mal sagst, also wenn das jetzt ein illegaler Smart Contract ist oder weil irgendwie man dort irgendwie ruhig beschissen wird, dann kann ich den halt stoppen. Und wenn bisher gibt es das Smart Contracts, weißt du ja, es gibt ja so manche Startup, die irgendwie das Ding nicht sauber programmiert hat, wo bis heute irgendwie 100 Millionen Euro einfach gelockt auf der Blockchain liegen. Das muss man ja überlegen, ist das richtig? Ja, also so muss es, soll das nach vorne so bleiben. Und deshalb, ich kann es so ein bisschen verstehen. Also deshalb breche ich da mal eine Lanze für dieses Modell. Das ist natürlich nicht komplett dezentral und komplett autonom. Aber ich habe die Hoffnung, dass dadurch dann die Adoption Rate einfach größer wird.
Ich sehe deinen Punkt schon auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht mache ich mir auch einfach große Gedanken um die Umsetzung. Weil wie willst du ein dezentrales System stoppen? Also Ethereum zum Bleistift müsste ja eigentlich dann groß angelegt ein neues Feature entwickeln, das implementieren, das dann von allen Validierern auch umgesetzt wird, dass du sagst, okay, hier stoppen wir quasi. Also was stoppt man da? Stoppt man dann die Blockchain? Was stoppt man da? Wie stoppt man das? Wer entscheidet, wann was gestoppt werden muss? Ne?
Genau, und wie spricht man damit? Ne? Also heutzutage schickst du ja sozusagen die Exekutive dahin, nämlich die Polizei, und die sagt, guten Tag, hier ist ein Strafbefehl, kommen Sie mal mit. So, wen schickst du denn zu den Smart Contract, ne? Also deshalb, ich bin da bei dir, weil sozusagen, das wird natürlich, also wird es vielleicht irgendwie, sagen wir, von meinem geistigen Auge gibt es halt irgendeine API und eben jeder Smart Contract, der halt so irgendeine, also wenn du privat was programmieren willst, ist doch geschenkt, ne? Aber wenn du halt irgendwas machst im größeren Stil mit Banken oder wie letztes Mal, was wir diskutiert hat mit Siemens, wirst du halt irgendwie so ein Killswitch mit einbauen müssen, dass wenn das Ding irgendwie außer Ruder läuft, dass man stoppen kann. Und das musst du ja irgendwo dann wieder doch zentral eine Stelle haben, die das halt auslöst. Deshalb wird das schon nochmal echt eine interessante Überlegung, weil diese Schnittstelle, die willst du natürlich nicht, dass die in falsche Hände gerät, ne?
Ja, genau. Und was mir gerade auch noch so durch den Kopf ging, auf der anderen Seite, du hast ja auch sozusagen das Internetprotokoll HTTPS oder wenn wir unsere ganzen Mails verschicken, es ist ja auch noch niemand auf die Idee gekommen, eigentlich einen E-Mail-Versand zu unterbinden. Und das ist ja auch ein offenes Protokoll. Also ich habe manchmal nur den Eindruck, dass man auf Web3, das neue Internet, extrem viele Regularien anwendet, und hätte man das in den 80er, 90er Jahren auf das aktuelle Web2-Internet übertragen, meine Güte, dann säßen wir wahrscheinlich immer noch auf dem Faxgerät. Da hätte sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Wisst ihr, was ich meine? Also extrem viel Regularierung. Man muss dann aufpassen, dass man Innovation auch nicht komplett versucht zu stoppen. Was mich vielleicht auch zu dem nächsten Punkt von dem CEO von BlackRock führt, jetzt auch zu dem ganzen Thema, ne, der US-Markt, dass er auch gesagt hat, wir müssen aufpassen, oder gerade die Amerikaner müssen aufpassen, dass sie Innovation nicht verpassen, weil es gerade auch im Bereich der Tokenisierung im Banking-Bereich unglaubliches Effizienzpotenzial gibt, wenn wir uns dem komplett verschließen.
Ja. Das ist klar. Und das, aus seiner Sicht macht es ja auch total Sinn, ne? Und eben, also die sind ja nun, also ich fand so krass bei der Nachricht vor allem die eine Zahl, ne? Also, da habe ich zweimal überlegt, welche Zahl das jetzt ist. Also die haben halt 8 Trillionen unter Management. Also 8.000 Milliarden Dollar. Das ist schon ein Haufen viel Geld.
Und damit so, ist aber auch klar, der ist halt total Lobbyist in eigener Sache, ne? Der macht nichts aus Charity oder Gutmenschentum.
Nee, genau. Also was natürlich, also weil du musst dir ja mal vorstellen, also stell dir mal vor, jetzt dieses Thema Tokenisierung von Real-Life-Assets, das ist ja so ein schönes Passwort in dieser Krypto-Szene. Das kommt jetzt. Was heißt denn das? Wir haben ja heutzutage schon, wenn man es mal ein bisschen lächeln betrachtet, eine Tokenisierung von Aktien. Also ich kann nämlich, oder von Firmen, ich kann nämlich irgendwo hingehen und keine Aktie kaufen. Das ist ja, ich sag mal, übertragen im Sinne ein Token. Ich kann das natürlich nicht machen vom Wald. Ich kann jetzt zwar einen Hektar Wald kaufen, aber ich kann nicht einen Baum kaufen, ne? Und so weiter, oder kleinere Firmen. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, Wälder zu tokenisieren, und dann kann ich davon einen Token kaufen, oder eben das Gleiche von eben kleinen Firmen, ja, nicht nur börsennotierten Firmen, oder auch von bestimmten Darlehens, die genutzt werden, um eben zum Beispiel in China jetzt irgendwie 5.000 Fernseher zu kaufen, also sozusagen so eine Trade Loans, ne, sozusagen so Handelskredite, Handels- oder Bankkredite. Wenn die alle tokenisiert werden, entsteht natürlich ein unglaublich großer Assetmarkt, ein neuer. Ne? Und das ist natürlich schon Interesse von BlackRock, dass sie halt da mitspielen. Ne? Also das ist auch so eigentlich, warum ich so ein bisschen gerade diese Woche, du hast es ja vorhin so schön gesagt, nach dem Motto, man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob es eine konstatierte Aktion ist, Krypto an bestimmten Stellen so ein bisschen zumindest runterzudrücken, wenn nicht sogar irgendwie tot zu machen. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich, also was heißt weiß, glaube ich, dass zumindest das ganz große Geld, wie zum Beispiel hier BlackRock, es gibt durch keinen größeren Asset-Verwalter auf der Welt, einfach totales Interesse an dieser Technologie hat. Ne? Also da fragst du dich, welche Kräfte da gerade im Hintergrund miteinander ringen. Weil eigentlich müsste doch irgendwie der Fink, also der CEO von BlackRock, irgendwie sagen, ja, go for it. Mehr Blockchain ist besser, ja. Mhm.
Ja, also ich glaube, da hast du auch wirklich einen wichtigen Punkt gemacht, dass es viele etablierte Player im Banking gibt, die auch das Potenzial sehen. Dann gibt es viele auch Startups, die in dem Bereich aktiv sind. Und da haben wir heute auch nochmal eine positive Meldung für euch am Start. Ein Startup hier aus Frankfurt, Cashlink, die haben in einer neuen Finanzierungsrunde einen mittleren siebenstelligen Betrag einsammeln können. Und zwar fokussieren die sich nämlich genau auf dieses Thema, also die Tokenisierung von Wertpapieren, aber auch von anderen Vermögenswerten, die Jan ja auch schon so, Daniel schon so gut auf den Punkt gebracht hat. Das ist eine ganz tolle Story. Jetzt hier auch aus dem, sagen wir mal, Krypto-Fintech-Bereich Deutschland. Unter anderem hat sich TX Ventures beteiligt und auch ich glaube Hessen, ne? Also das BMH Hessen hat sich da beteiligt. Ganz eine spannende Geschichte. Und in einem der letzten Podcast-Folgen hatten wir auch darüber gesprochen, dass Siemens eine eigene Anleihe herausgebracht hat. Mhm. Und auch hier war wohl Cashlink am Start. Die haben das Bankhaus Haus auf Häuser Lampe bei der technischen Unterstützung beraten und auch bei der Emission unterstützt. Das hat mich extrem gefreut an der Stelle.
Ich glaube, dieses BMH Hessen, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie die IBB hier in Berlin. Ne? Das ist so die spiegeln, genau, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die spiegeln bestimmte Finanzierungsrunden.
Also ich finde es auch super. Ja. Also weil ich glaube, das ist halt so eine Basistechnologie, ne, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, wenn man das so beherrscht, ne, dann, weil die Tokenisierung wird kommen, ja, und das ist halt echt cool, dass es auch in Deutschland ein paar Player gibt. Ja. Also da bin ich mal gespannt, was da die nächsten Monate noch passiert.
Und dieses Thema Tokenisierung, das ist ja auch im NFT-Bereich ein bisschen was passiert. Wie weit ist das auseinander aus eurer Sicht? Weil das greift ja schon, also von der Systematik her relativ nah ist das beieinander, oder nicht?
Ja, du, ich glaube, man muss es so verstehen, also es gibt ja, wir haben auch eine super Meldung gleich mit so einem Golfplatz, muss ich gleich nochmal gucken. da ging es nämlich auch um eine Tokenisierung eines Golfplatzes und eben letztendlich ist das NFT dann nur, wie soll man sagen, eigentlich der Token. Ja, also genau. Sozusagen, wenn man sagt, irgendwie, wir haben irgendwie einen Golfplatz als NFT rausgebracht, ist das eigentlich eine Tokenisierung sozusagen.
Das meine ich, ne? Das ist doch eigentlich genau. Im Prinzip greift das total ineinander her.
Genau, und dann ist, ich sag mal so, dann ist halt der Token vielleicht noch ein bisschen hübsch gemacht und hat irgendwie auch noch ein paar andere Sachen, dass du halt den sammeln kannst in deiner Wallet und sehen kannst, dann ist ja irgendwie auch gleich der Eintrittsausweis. Das ist halt ganz witzig, auch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln mitzubringen. Also es gibt ein DAO, also so eine dezentrale Organisation, das hatten wir ja hier schon ein paar Mal erklärt, der heißt LinksDAO und die haben sich jetzt entschieden, irgendwie mit also fast 90% Voting, dass die einen Golfplatz kaufen, also einen echten, ja, also nichts digital, echt hingehen, Golf spielen. Und alle, die halt mitmachen, können halt eben sozusagen dort als Member dann automatisch Golf spielen und der ist auch offen für andere. Das ist dann nämlich dann die Einnahme. Und das ist natürlich jetzt ganz spannend, weil natürlich sich jetzt auf einmal Leute, die sagen wir ein Spezialwissen haben, hier in dem Fall zu Golfplätzen, irgendwie das öffnen können und Leute sagen, ja, ich glaube das denen, dass die sich da auskennen. Und eben dann gibt es Leute, die sagen, ich schippe hier mal aus Freude an der Sache und weil ich ambitionierter Golfplayer bin, irgendwie 1000 Euro mit rein. Und dann hatten die halt irgendwie, glaube ich, 11 Millionen zusammengesammelt oder sowas. Und dann haben die halt gesagt, wir kaufen einen Golfplatz. Und das ist irgendwie dann schon ganz witzig. Das ist sozusagen wie so eine Firma ohne Firma, ne? Also du hast sozusagen eine Interessensgemeinschaft, die da so ein paar Sachen zusammenbringt. Das fand ich echt witzig. Das können wir mal in die Shownotes reinpacken. Das war ja cool.
Auf jeden Fall. Ist aber auch so ein Modell, was man vielleicht jetzt in Zukunft öfter sehen könnte, ne?
Du, ich glaube auf jeden Fall. Also, weil sagen wir so, einen Golfplatz an die Börse bringen, dass du da über Aktien fahren ist, da machen nicht die Prozesskosten tot. Ja, kannst du sein lassen. Also, ja. Und hier muss man halt sagen, also das ist halt ein unglaublicher Effizienzgewinn. Und da kann man sich halt vorstellen, dass das halt irgendwie, wie du gesagt hast, also viele kleine Sachen über so eine Art und Weise tokenisiert oder eben als NFT, was in dem Fall fast das gleiche ist, rausgebracht werden. Und du halt auch so einen Community-Gedanken hast dadurch, ne? Also, das ist schon ganz spannend, ja.
Ihr habt noch ein paar andere NFT-News mitgebracht. Die machen wir vielleicht noch im Schnelldurchlauf, ne? Weil die sind ja auch noch ganz spannend.
Ja, also genau, ganz im Schnelldurchlauf haben wir euch noch eine schmackhafte Geschichte aus der Kaffeewelt mitgebracht. Starbucks. Genau, der Kaffeeriese hat jetzt auch die Bühne der digitalen Kunst betreten und hat NFTs für echt viel Geld verkauft. Und ja, was war der Grund hier für diesen Wahnsinn? Also die haben quasi ein neues Prämienprogramm rausgebracht, bei dem du als Nutzer für den Kauf von Kaffee und das Absolvieren von Online-Spielen einfach diese, wie nennt sich, Stamps bekommst. Also die nennen die nicht NFTs, sondern Stamps. Und das ging total ab. Also wie Schmitz Katze, innerhalb von 20 Minuten war diese NFT-Kollektion ausverkauft. Verkaufspreis war noch bei $100 und dann später auf dem Sekundärmarkt wurden die für über 1000 US-Dollar gehandelt. Also hier auch wahrscheinlich diese Wette auf die NFTs, also man sagt, das ist Scarcity, Seltenheit und die erste Geschichte von Starbucks und dass die ersten Personen, die Fans drauf setzen, dass diese NFTs an Wert gewinnen oder vielleicht entsteht hier auch so eine Jagd nach dem ersten Krypto-Pokémon, ne, so in diesem Stil. Und ich finde da so spannend, also ich meine Starbucks, meine Güte, jeder Mensch kennt Starbucks, die haben glaube ich 27 Millionen Mitglieder, also in diesem Prämienprogramm und die wollen natürlich hiermit auch die jüngere Kundschaft gewinnen, die Generation Z und sagen, okay, ihr kriegt für jeden Kaffee hier sozusagen so einen Stamp und den könnt ihr dann weiterverkaufen oder einlösen und das sind dann so große Projekte, die man vielleicht initial ein bisschen belächelt, aber die auch zu einer Mass-Adoption führen können.
Ja, belächeln glaube ich nicht, ne? Ich glaube, also belächeln würde ich nur die Größenordnung vielleicht am Anfang, weil das sind natürlich 2000 NFTs mal $100 ist jetzt für Starbucks wahrscheinlich hinterher nicht wirklich relevant, ne? Das macht wahrscheinlich so im Umsatz von vielleicht einem Kaffeehaus bei denen aus im Jahr. Aber ich finde, dass sie das, was du gerade sagst, dass sie quasi das für den Markt öffnen dadurch, ne? Dass es in der breiten Masse ankommt, ist total spannend.
Ja. Und dass es halt eben so schnell ausverkauft war.
Ja, total,
ne?
Also,
Und sie haben schon mal irgendwas besser gemacht als Porsche, ne? Also,
ja, Porsche war aber auch, glaube ich, teurer, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also das war irgendwie, genau. Ja. Das war 1, wie war das gewesen? Die hatten auch so gespielt mit diesen
0,0911, oder?
Ja, genau.
Nee, 0,911, das war das Thema. Das war ja nämlich dann doch schon über 1000 Euro. Und alle hatten doch ehrlich gesagt, wie du gerade gesagt hast, mach doch lieber 0,0911. Ja. Aber die haben halt gesagt, Porsche-Fahrer können sich das leisten. Und eben.
Tja. So kann man sich irren, ne? Muss halt auch den Wert deiner eigenen Marke irgendwie kennen, ja?
Und nee, das stimmt. Ja. Und jetzt hat, also wir in dem Zusammenhang hatten wir noch eine andere Sache, kurz als News, dass eben Salesforce das jetzt auch irgendwie auch ins Studio rausbringt, ne? Also auch nur kurz gesagt, das heißt sozusagen, das war glaube ich schon mal announced worden vor einem halben Jahr und jetzt sind sie auch wirklich live. Das heißt, du kannst als Salesforce-Firmenkunde dein komplettes Loyalty-Programm jetzt auch als NFT rausbringen und publishen. Das ist natürlich dann auch ganz nett. Das heißt sozusagen, aber das, was wir immer gesagt haben, ne? Also die Zeit ist jetzt zwar hart im Kryptobereich, aber die Leute bauen einfach ganz konsequent Sachen weiter. Ne? Und oder eben wie bei der letzten News, manchmal werden auch Sachen eingestellt. Wie bei Instagram. Also Instagram hat jetzt nämlich ganz nebenbei irgendwie gesagt, sie stoppen mal ihre NFT-Initiative.
Ja, das finde ich spannend, Wahnsinn.
Letztes Jahr eigentlich erst mit großem Bamborium gestartet haben und haben die jetzt irgendwie wieder eingestellt. Aber sagen wir so, also ich habe dazu noch eine bisschen differenzierte Meinung. Man darf auch nicht vergessen, dass Meta ja gerade anfängt, einen Twitter-Klon aufzubauen. Da kann man sich ja fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das soll wohl auf Instagram laufen. Also das wird nicht ein Facebook-Client, sondern das wird dieser Twitter-Klon wird sozusagen auf Instagram laufen. Und ich meine, du musst dich natürlich mit eine Sache jetzt irgendwie mal einschießen, mit was für einer technologischen Basis du diesen Instagram-Client ausstattest. Jetzt auch mal wirklich ganz pragmatisch, ne? Und ich glaube, die werden das halt gestoppt haben, weil sie gesagt haben, sie wollen halt, für sie ist wichtiger, jetzt erstmal einen Wettbewerber zu Twitter aufzubauen, als sozusagen die Bildchen aus Instagram sozusagen als NFT rauszubringen. Also ich glaube, das heißt nicht, dass Krypto weg ist bei Insta und bei Meta. Ich glaube nur, dass sie das eine Pferd durch das andere gerade eine Runde ersetzt. Das ist mein Bild darauf.
Ja, ich hatte auch gelesen, dass es einfach keine Nachfrage gab. Die haben das auch auf Facebook integriert. Also gut, man muss sich jetzt auch mal die Frage stellen, ob Facebook noch zeitgemäß ist. Also intern wohl wegen wenigem Traction wurde das auch runtergefahren. Mhm. Hatte gar nicht so große politische Gründe. Aber das, was du sagst, macht natürlich auch Sinn.
Aber ich finde schon, du hast ja bei Facebook, es gab ja dieses Libra-Desaster, ne, was die ja irgendwie hatten. Dann war jetzt das große Buzzword ist Metaverse. Und dann, ganz ehrlich, wenn du dann Metaverse sagst und dann NFT einstellst, das passt für mich dann irgendwie auch nicht ganz zusammen. Weil das sind ja so zwei Dinge, wenn man über die Fantasie jetzt mal nach vorne raus redet, was soll da eigentlich so die große Story sein? Dann kannst du das eigentlich nicht trennen, finde ich. Also es wundert mich ein bisschen, dass sie jetzt plötzlich sagen, jetzt machen wir lieber Twitter. Ne?
Du musst ja sehen, das ist halt eine politische Entscheidung. Ne? Mhm. Also Facebook weiß, die sind halt nicht mehr die Hipsten on the planet. So, Twitter hat gerade Probleme seit der Übernahme von Elon Musk durch diese starke Zentralisierung. Das Alternativprotokoll eben von Dorsey hat gerade totalen Zulauf. Mhm. Ich meine, was würdest du denn jetzt als Facebook machen? Du stehst ja gerade nur an der Seitenlinie und guckst zu, wie zwei richtig große miteinander irgendwie sich bekriegen und beschimpfen. Du bist aber nicht im Game. Also was machst du? Du sagst, ich komme mal mit aufs Spielfeld und sagst, pass auf, ich baue auch mal eine Twitter-Alternative. Und ich bin sogar so, dass ich die, ich glaube, auf Basis von diesem, von Jack Dorsey-Protokoll, weißt du, wie das Ding heißt, Kay? Dieses Meta irgendwas? Also das ist ein Peer-to-Peer offenes Protokoll und das will auch Meta unterstützen. So, das heißt, ich glaube, die werfen jetzt ihren Hut in den Ring, eigentlich nur, um erstens die beiden Großen ein bisschen zu stören und zweitens dafür zu sorgen, dass jetzt nicht noch ein großes Social Network entsteht, dass sie zumindest dabei sind. Sind aber clever genug zu sagen, wir machen das nicht proprietary, sondern wir machen das so, dass wenn irgendeiner von diesen anderen richtig erfolgreich wird, wir uns mit denen connecten können. Also ich kann das schon so ein bisschen politisch betrachtet verstehen, warum sie das machen. Genau. Ich glaube, das ist für die keine Abkehr. Das klingt vielleicht blöd, auch wenn es so aussieht, aber ich glaube, das ist keine Abkehr.
Ja, ja, aber sie müssen halt irgendwann mal, wir müssen jetzt nicht noch über Facebook zu lange reden, ne? Aber sie müssen irgendwann mal anfangen, wieder mal selbst Akzente zu setzen. Ne? Die ganze Zeit, sie haben auch Clubhouse nachgebaut, machen so ein bisschen YouTube-Cloning und sowas. Also irgendwann.
Ja, sie rennen hinterher.
Ja, ist total, ne? Und ich meine, ich finde mit Metaverse, also ich weiß nicht, ob diese Strategie aufgehen kann, aber ich finde, das ist zumindest mal eine klare Positionierung gewesen. Und da dachte ich dann einfach nur, wer A sagt, muss auch B sagen und nicht dann plötzlich B wieder verschlucken und sagen, NFTs machen wir jetzt nicht. Ne?
Ja, ja, also im Prinzip gebe ich dir auf jeden Fall recht, wirklich. Also wo ich sage, ich kann es null nachvollziehen. Mhm. Das ist für mich auch jetzt nur überhaupt bei irgendeiner Erklärung, warum da dort irgendwie da oben was gemacht wurde. Weil richtig verstehen tue ich es nicht, aber wenn das eine Strategie wäre, würde ich sagen, okay, dann kann ich es ja irgendwie noch irgendwie erklären.
Es ist ganz schön viel passiert in einer Woche, muss man sagen, ja.
Ne? Ach also. Du, das war eine Woche wieder. Also sie sagen, man glaubt ja mal, das wird nicht schlimmer oder so. Ja.
Nein, es ist
das gefühlt seit November so der Fall, ne? Dass jede Woche passieren echt ganz viele krasse Geschichten, auch nicht nur immer positive. Man kommt kaum hinterher. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder so große Geschichten, große Announcements von der Salesforce, ne, oder von Starbucks etc. pp. Mhm. Also so Web3 ist gerade wieder so ein bisschen in der Teenager-Phase.
Ja, und die Woche war ja jetzt nicht schlecht. Ich meine, es gab zwischendrin viel Schnappatmung, aber ich glaube unterm Strich, wir haben es ja jetzt gerade ausführlich besprochen, ist es ja eigentlich irgendwie ganz gut gegangen.
Das stimmt. Wäre schön, wenn dieses Wochenende ruhiger wird.
Cool. Ja, wünsche ich euch allen. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
Nö, also ich aus meiner Sicht nicht.
Nö, das passt soweit.
Super. Ja, dann lieben Dank euch beiden und schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ne?
So machen
Danke.
Wir das.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
Das waren also Kerstin, Kay Eismann und Daniel Höpfner. Und das war unsere aktuelle Ausgabe zu To Infinity and Beyond. Ja, hat, glaube ich, großen Spaß gemacht, war sehr viel drin, habe ich ja vorher schon gesagt. Ist viel passiert in dieser Woche und ich glaube, die beiden haben das wunderbar eingeordnet. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Nicht vergessen, unseren Krypto-Newsletter zu abonnieren. Der freut sich auf neue Abonnentinnen und Abonnenten. Morgen am Samstag, wie immer, unser Media Talk. Ihr wisst ja, wir stellen einmal in der Woche wichtige Podcasterinnen und Podcasts Podcaster vor, die man kennen sollte. Da begrüßen wir morgen die Gründerbrüder. Und am Sonntag dann, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, wo Autorinnen und Autoren ihre Bücher vorstellen, die sich an die Startup-Szene richten oder Bücher vorgestellt werden, die aus der Startup-Szene heraus entstanden sind. Auch das ganz großartig mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Von daher, reinschalten lohnt sich, reinlesen beim Newsletter lohnt sich und ansonsten entspannen lohnt sich auch. Euch ein wunderschönes Wochenende und bis spätestens Montag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.